Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigttext lese ich den für uns heute vorgegebenen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 15 bis 19. Ich lade Sie ein, zur Lesung noch einmal aufzustehen. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wärst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, die Liebe. Was für ein schönes und spannendes Thema, nicht wahr? Über die Liebe haben Menschen sehr vieles gesagt und aus Liebe heraus vieles getan. Ich erinnere mich an meine Bankerzeit. Es gab da so eine wöchentliche Zeitung, die Sparkassenzeitung hieß sie. Wenn ich mich recht entsinne. Und in ihr gab es auch eine Rubrik zum Schmunzeln. Irgendwann kam der Vorstandssekretär auf mich zu und sagte mir ein Gedicht über die Liebe, was er lustig fand und darin gelesen hatte. Ich habe es mir gemerkt. Es ging so: Die Liebe ist ein Feuerzeug, das Herz, das ist der Zunder, und fällt ein kleines Fünkchen rein, dann brennt der ganze Plunder. Ist doch nett, nicht wahr? Nun, die Bibel kennt auch viele Sprüche und Verse über die Liebe, besonders auch über Gottes Liebe. Da ist der Jünger Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, aus dem wir heute schon so viel gehört haben. Er hat noch drei Briefe geschrieben und auch das Buch der Offenbarung. Und in einem seiner Briefe schreibt er zum Thema Gottes Liebe: Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Vom Apostel Paulus kennen wir das hohe Lied der Liebe aus 1. Korinther 13. Es fängt so an: Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Aus dem Schatz der Sprichwörter in unserer deutschen Sprache über die Liebe möchte ich dieses noch nennen. Liebe macht blind. Wir sagen es, weil wir meinen, dass Menschen vor lauter Liebe negative Eigenschaften eines anderen übersehen könnten und von der Liebe vielleicht geblendet sind. Liebe macht blind. War Jesus denn blind vor lauter Liebe für seine Jünger und besonders in dieser Geschichte für Petrus? Hatte Jesus denn schon ausgeblendet, was vor ein paar Tagen dieser Petrus zu sagen imstande war? Jesus wartete damals auf seine Verhörung. Petrus war ihm nachgeschlichen und wärmte sich am Nachtfeuer im Hofe des hohen Priesters Kaiphas. Als er plötzlich erkannt wurde und Petrus dann dreimal leugnete, ja sogar beschwor, er würde diesen Jesus doch nun bestimmt nicht kennen. Dreimal verleugnet. Jetzt dreimal nach seiner Liebe zu Jesus gefragt. Hast du mich lieb? Das führt uns zu einem ersten Hauptgedanken für diese Predigt. Erstens, Jesus stigmatisiert Petrus nicht aus seiner Vergangenheit, aber er bereinigt seine Vergangenheit. Wie macht er das? Die Art und Weise, wie Jesus mit diesem Versager Petrus umgeht, ist schon einzigartig. Ich weiß nicht, wie ich einen Freund behandelt hätte, der in einer Brennung so heftig und beschwörend beteuert, mich absolut nicht zu kennen. Jesus jedenfalls verdammt Petrus nicht. Für Jesus ist auch nicht die Freundschaft mit Petrus aufgekündigt. Jesus tischt nicht sein Versagen auf, aber er räumt es auf. Dafür ist er doch gestorben und auferstanden. Das war doch gerade das Ziel seiner Sendung in diese Welt, dass er sterben würde für die Sünden der Menschen, auch für die eines Petrus. Wie macht Jesus das, die Vergangenheit des Petrus bereinigen und zu verarbeiten? Nun, das Erste ist dieses. Jesus nennt Petrus bei seinem alten Namen. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Simon, Sohn des Johannes, das ist der alte Petrus. Das ist der Simon, der Jesus Christus nicht beziehungsweise noch nicht kannte. Das ist die alte Natur des Petrus als ein Simon, Sohn des Johannes eben. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. So nennt Jesus diesen Zustand im Gespräch mit Nikodemus, was auch in diesem Johannesevangelium berichtet wird, Kapitel 3. Das ist der für sich selbst und aus eigener Kraft heraus kämpfende Simon. Hier ist nichts zu sehen von dem Fels, dem Petrus. Petrus heißt ja übersetzt Fels. Das ist er eben nicht in dieser Situation des Verrates. Petrus konnte diesem Namen nicht gerecht werden. Es war der alte Simon am Werk. Jesus konfrontiert Petrus mit seinen Begrenzungen und Schwächen, damit er sein ganzes Vertrauen erneut in Jesus und seine Führung setzt. Simon aus sich selbst wird und bleibt immer Simon. Er hat keine Kraft, aus sich selbst heraus zu handeln. Wie könnte er das denn auch? Aber Simon, der Jesus vertraut, ist Petrus der Fels, durch dessen Zeugnis und Leitung die erste Kirche gegründet wurde. Simon, der Jesus vertraut, ist Petrus, der Fels, der sich auf Jesus Christus als Fundament gründet. Wie der Apostel Paulus es den Korinthern gesagt hat, einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Simon, der Jesus vertraut, ist Petrus, der Fels, der mit der Macht Christi rechnet und aus seiner Kraft handelt. Wie Jesus selbst gesagt hatte bei seiner Himmelfahrt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Simon, der Jesus vertraut, ist Petrus, der Fels, wozu Jesus zu Nikodemus auch sagte, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus dividiert in unserer Geschichte mit Petrus diese Dinge auseinander. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus unserer Natur, aus unserem Wesen kommt, das ist sündhaft. Das ist behaftet von Schuld. Das war Simon und das waren die Werke des Simons. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Das ist göttlicher Natur. Das ist Neuschöpfung Gottes. Hier ist Gott am Werk durch den Menschen. Und hier macht Gott den Simon zu einem Petrus. Das sehen wir zum Beispiel an Petrus bei der Pfingstpredigt, wo er offen und frei bekennen kann, dass Jesus der Herr ist und die Menschen Buße tun sollen. Apostelgeschichte 2. Jesus stigmatisiert Petrus nicht aus seiner Vergangenheit über das Wissen, was er getan hat und was er nicht getan hat. Jesus bereinigt sie. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Das ist Gottes Frage nach seiner Liebe zu ihm. Das ist auch Gottes Frage nach unserer Liebe zu ihm. Hast du mich lieb? Hast du mich denn wirklich lieb? Manchmal muss Jesus uns solche Fragen stellen, um uns neu auszurichten. Solche Fragen stellen nicht bloß, aber sie machen frei. Sie lösen uns aus unserer Vergangenheit heraus und setzen unsere Füße auf freien Raum. Solchen Fragen muss man sich am besten stellen. Hast du mich lieb? Jesus ist nicht blind vor Liebe, aber er sieht unseren blinden Fleck und bereinigt ihn. Das ist seine Kur und die tut so gut. Und dann folgt ein zweites, was damit schon angedacht ist. Zweitens, Jesus beauftragt Petrus erneut. Jesus hatte Petrus dreimal nach seiner Liebe gefragt. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Das war sogar eine Frage in aller Öffentlichkeit gestellt. Die anderen Jünger haben sie sehr wohl gehört, sonst hätte Johannes sie uns nicht berichtet. Petrus hatte Jesus ja auch in aller Öffentlichkeit verleugnet. Und dreimal beauftragt Jesus seinen Petrus und sagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Aus der Hinwendung zu Jesus folgt immer auch eine Hinwendung zu den Menschen. Ist das nicht genial? Aus der reinigenden Kraft des Herrn folgt eine motivierende Kraft des Herrn zum Dienst. Zuerst gilt es, die Sünde aus unserem Leben zu räumen, und dann gewinnt der Dienst für den Herrn den freigelegten Raum. Wenn die Barriere von Versagen und Schuld weggeräumt ist, wird der Weg frei zum Dienst für Christus. Der Hebräerbriefschreiber spricht diese Wahrheit so aus: Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das ist auch meine eigene Erfahrung. Als Jugendlicher wurde ich gefragt, ob ich nicht mitarbeiten könnte im Jugendkreisvorstand. Ich konnte es nicht, weil ich unbereinigte Schuld mit mir herumschleppte und diese Freiheit nicht hatte. Und als ich diese los war, da konnte ich dem Vorstand signalisieren, dass ich jetzt bereit wäre, Aufgaben zu übernehmen. Ich war frei. In seiner Pfingstpredigt spricht Petrus dieses gelernte Prinzip aus, als er auf die Frage des Volkes, was sollen wir denn jetzt tun, so antwortete: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wo Jesus Sünde und Schuld ausräumen kann, da werden wir fähig zur Jesus-Beziehung und zur Beziehung mit anderen Menschen. Und diese Menschen sollen auch diese Erfahrung machen. Wie tief auch immer unsere Schuld sitzen mag und wie hoffnungslos schuldig wir uns auch immer fühlen mögen, wenn Jesus uns vergibt, dann ist vergeben. Und dann ist Freiheit da, auch zum Dienst für ihn. Das hat Petrus erfahren. Weide meine Schafe, war der Auftrag des Herrn an ihn. Dann geh jetzt hin und weide meine Schafe. Von Rita Snowden stammt der Ausspruch: Du fragst mich, was Vergebung bedeutet? Es ist das Wunder des erneuten Vertrauens Gottes in mich, genau an dem Punkt, wo ich ihn enttäuscht habe. Du fragst mich, was Vergebung bedeutet. Es ist das Wunder des erneuten Vertrauens Gottes in mich, genau an dem Punkt, wo ich ihn enttäuscht habe. So war es bei Petrus. Und so ist er, unser Herr. So gut ist er, unser Herr. So gut ist er, unser Herr Jesus Christus, zu dir und zu mir. Wie war die Antwort des Petrus auf die Frage seines Herrn: Hast du mich lieb? Erste Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Zweite Antwort, noch einmal: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dritte Antwort: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus ist nicht mehr auf sich selbst fixiert in seiner Antwort. Er sagt: Ja, Herr, du weißt es. Vor seinem Verrat an Jesus sagte Petrus noch beim heiligen Abendmahl: Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. So sprach ein Simon, Sohn des Johannes, aus eigener Kraft und im eigenen Übermut. Ich doch nicht, Herr. Wenn auch alle anderen hier, aber ich doch nicht. Nun aber in seinen drei Antworten an Jesus auf die Frage nach seiner Liebe, sagt Petrus nichts mehr von dem, was er kann und was er nicht kann. Was er tun würde und was er nicht tun würde. Er sagt einfach nur, Herr, du weißt es doch. Petrus ist ganz zurückgeworfen auf Christus und auf das, was Christus über ihn weiß. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das wusste Jesus auch, weil er ins Herz sah und immer noch ins Herz sieht. Jesus sieht auch unser Herz und das ist gut so. Und so möge auch unsere Antwort sein, Herr, du weißt doch alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Sagen Sie es ihm. Er wird es gerne hören und verstehen. Und er wartet drauf. Und er wird sagen, weide meine Schafe. Du bist nicht zu schlecht für mich. Niemals. Ich bin doch dafür gestorben und auferstanden. Das steckt hinter dieser Aussage. Weide meine Schafe. Das Ganze spielte sich ab am See Tiberias, wie der See Genezareth auch genannt wurde. Petrus und einige andere Jünger waren dorthin gegangen, um wieder fischen zu gehen. Zurück ins alte Leben, in alte Muster, in das, was sie von Kind an gelernt hatten. Fischen und schuldig werden. Ich lese uns den Anfang dieses Kapitels. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir denn mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Jesus Christus holt seine Jünger und seinen Petrus aus dieser Selbstumdrehung und Isolierung wieder heraus. Von dort hatte er sie doch schon einmal abgeholt. Herausgerufen, ganz am Anfang, als er zum ersten Mal in seine Nachfolge rief. Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium diese Geschichte der Berufung der ersten Jünger. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Hier findet Jesus sie wieder nach seiner Auferstehung und beruft sie erneut. Fragt ihn, den Petrus, nach seiner Liebe und spricht erneut aus, was er am Anfang schon getan hatte. Folge mir nach. So sagt es der Herr allen, die schuldig werden und der Vergebung bedürfen. Bleib nicht in dieser Schuld stecken. Steh wieder auf, überlege, ob du mich noch lieb hast. Ich stoße dich doch nicht hinaus. Weide meine Schafe, folge mir nach. So endet diese Geschichte. Ich war ganz überrascht bei der Vorbereitung, dass ich sah, dass diese Geschichte von den Fragen Jesus, von den Fragen an Petrus, hast du mich lieb, so endet. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht Jesus zu Petrus, folge mir nach. Am Anfang steht dieses Wort, folge mir nach. Und selbst an dem Tag, wo Jesus Petrus so gut kennt und weiß, dass er fähig ist, schuldig zu werden, sagt er immer noch, folge mir nach. Das ist Evangelium, das ist gute Botschaft, das gilt uns allen, folge mir nach. Jesus lädt uns dazu ein. Der Pfarrer Axel Kühner berichtet, vor den Toren Stuttgarts gibt es einen großen, heute mit Rasen bepflanzten Hügel, den die Schwaben liebevoll Scherbelino nennen. Auf diesen Hügel haben die Bewohner der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg die Trümmer und Scherben gebracht, um die Stadt wieder neu aufzubauen. In Wagen und Karren fuhr man damals den Schutt auf einen Hügel, damit der Wiederaufbau beginnen konnte. So einen Hügel brauchten wir auch für unser Leben, wohin man die Trümmer und Scherben bringen und dann neu anfangen könnte. Gottlob, diesen Scherbelino gibt es. Es ist der Hügel Golgatha, vor der Stadt Jerusalem, dort, wo Jesus für unsere Sünden und Schwächen starb, kann man alle seine Scherben und Trümmer abladen und dann mit Vergebung und Heilung neu beginnen. Das Kreuz Jesu ist der Ort, an dem wir alles abladen können, der Scherbelino für eine ganze Menschheit. Gott sei Dank. Die Sünden, die wir verbergen, werden immer wieder zum Vorschein kommen und den Lebensaufbau stören. Die Sünden aber, die wir unter dem Kreuz abladen, sind wirklich verborgen und Vergebung und vergeben. Darauf kann man ganz neu beginnen. Möge Gott uns solche Neuanfänge immer wieder schenken. Jesus fragt uns, hast du mich lieb? Und er beauftragt uns, wenn wir uns an ihn halten und sagt, weide meine Schafe, geh den Weg weiter mit mir. Du kennst mich doch. Ich bin doch für dich gestorben und auferstanden. Möge Gott uns helfen zu solchen Neuanfängen. Amen.